Ich wünsche euch einen wunderschönen Sabbat. Heute haben wir einen besonderen Sabbat, wie wir heute schon mehrmals gehört haben. Ein Sabbat, wo wir etwas für unseren Herrn tun können. Wo wir alle gemeinsam für ihn was tun können und er mit uns. Und es ist eine wunderbare Gelegenheit für alle, die können. Vor allem in Anbetracht dessen, in welcher Zeit wir leben. In einer Zeit, wo die Zeit immer weniger wird und wo es umso wichtiger ist, dass die Menschen von Jesus erfahren. Und ich muss sagen, für die Botschaft heute habe ich einfach eine Last. Und ich persönlich fühle mich viel zu schwach, um diese auszutragen, denn ich denke, wir leben in einer besonderen Zeit und wir brauchen wichtige Botschaften, die aber nicht ich weitergeben kann, sondern nur der Heilige Geist in unseren Herzen selber. Deswegen hätte ich eine Bitte, dass wir alle zusammen beten, jeder für sich selber erstmal, dass er für sich selber betet, dass Gott sein eigenes Herz weit öffnet, dass er für sich schaut, nicht für andere und dass er auch ganz besonders für mich betet, damit Gott mir die Kraft gibt, das doch mitzuteilen, was wichtig ist. Wenn es möglich ist, lasst uns doch alle zusammen niederknien und wenn ihr einfach ein paar Gedanken der Ruhe für euch selber hattet, würde ich mit einem kurzen Gebet abschließen. Unser himmlischer Vater, wir kommen jetzt vor dich als Gemeinde, weil wir dich brauchen, Herr. Denn ohne dich können wir einfach nichts tun. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit öffnest, damit wir dein Wort verstehen, was du uns persönlich zu sagen hast, was du mir persönlich zu sagen hast, Herr. Halte alles Störende fern und hilf uns, die Zeit noch zu konzentrieren zu können auf dein Wort. Hilf uns, Herr, wie wir dir näher kommen, und wie wir bereit werden für dein baldiges Kommen. Sei ganz besonders auch mit mir, Herr. Du hast gesagt, dass du in den Schwachen mächtig bist. Und ich bin schwach, Herr, und brauche dich. Verbirg mich, Herr, hinter dein Kreuz, dass deine Worte gesprochen werden und nicht meine. Herr, ich lege alles in deine Hände, dass du es führst und leitest. Und danke dir im Voraus schon dafür. In deinem Namen, Jesus. Amen. Müsste nur noch die Technik funktionieren. Das sieht gut aus. Das heutige Thema: das Siegel Gottes oder das Mahlzeichen des Tieres. Wir haben viele Predigten bestimmt schon über diese Sachen gehört. Aber Wiederholung macht uns immer stark. Wiederholung macht uns dazu, dass wir mehr darüber nachdenken. Und vor allem, wenn wir in der Situation nachdenken, was momentan gerade in der Welt passiert, können wir mit Sicherheit sagen, dass wir immer näher Jesu Wiederkunft kommen. Und möchte euch einfach ein paar Informationen geben, die ich letztendlich in der letzten Woche oder davor auch mitbekommen habe, was ich denke wichtig ist, falls wir es noch nicht gesehen haben oder gehört haben, dass wir auch selber mit eigenen Ohren hören und sehen. Wir kennen den Text, der beschrieben ist in Offenbarung 13,3. Da wird von dem Tier, das aus dem Wasser kommt, geredet. Und wir wissen, dass dieses Tier das Papsttum darstellt. Und es steht geschrieben, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Oder andere Übersetzungen sagen, und wunderten sich über das Tier. Können wir sagen, dass die Welt sich heutzutage über den Papst wundert, was er tut? Wir sehen verschiedene Aktionen, die er durchführt, oder hören es. Aber was ich interessant fand, war auf der Internetseite von CNN, einem bekannten amerikanischen Fernsehsender, die verschiedene Zitate von Personen veröffentlicht haben, die letztendlich Meinungen über den Papst sagen. Ich gebe euch ein paar. Ich weiß nicht, ob jemand diese Person kennt. Russell Crowe ist ein sehr bekannter und einflussreicher Schauspieler. Und er sagt Folgendes. Es ist auf Englisch und ich werde es versuchen zu übersetzen. Er sagt, ich bin kein Katholik und ich habe auch nie eine Verbindung mit dem vorherigen Papst empfunden. Aber ich mag diesen Typen. Er verändert die Sichtweise, wie man den Papst ansieht. Und ich denke, das ist eine hervorragende Sache. Einer, der kein Katholik ist, aber sehr in Einfluss hat, sagt, wie sehr er den Papst mag. Na? Ich weiß nicht, ob ihr diese Person kennt, Rupert Murdoch, einer der reichsten Menschen der Welt, der verschiedene Fernsehsender hat, sagt Folgendes. Papst Franziskus wiederbelebt die Kirche weltweit mit seinen herausfordernden Aussagen und Aktionen. Und es macht mich sicherlich darüber hinaus, dass ich einige Sachen überdenke. Die Menschen fangen an, neu zu denken von den Sachen, was der Papst tut. Jim Carrey ist auch ein bekannter Schauspieler, sagt Folgendes. Ich bin nicht religiös, Papst Franziskus, aber ich, das ist umgangssprachlich, ich mag deine Art. Jemand, der mit Glauben nichts zu tun hat, aber er mag ihn. Dann John Stewart, da muss ich selber nachschauen, wer das ist, ist ein bekannter Produzent und in Amerika vor allem bekannt, diesbezüglich, weil er auch eine Live-Show hat, die er führt und moderiert. Und er sagt, okay, das ist es, ich bekehre mich. Ich liebe diesen Typen. Er redet über den Papst. Und unten drunter steht die Bezeichnung, warum er das macht. Er hat es in einer Fernsehsendung gesagt, nachdem der Papst aus Versehen das F-Wort im Englischen gesagt hat, auf Italienisch, während einer Andacht, die er hatte unter der Woche. Oder während er das Volk letztendlich angesprochen hat. Also ein Schimpfwort, das sehr böse ist, hat er einfach während der Ansprache gesagt. Und deswegen mag ihn dieser Typ, der mit Religion auch nichts zu tun hat. Und wir stellen uns die Frage, kann es sein, dass wirklich die Welt anfängt oder schon angefangen hat, den Papst so zu bewundern? Es gibt andere Aussagen von Leuten, ich habe nur noch zwei aufgelistet, weil es sind wirklich viele, von Leuten, die keine Katholiken sind. Einmal Mohammed Bashar Arafat ist ein Imam und er hat Folgendes gesagt. Ich habe gesehen, dass er versucht, St. Franziskus nachzuahmen. St. Franziskus ist ein Vorgänger, warum er den Namen letztendlich genommen hat. Im Mittelalter, der gelebt hat. Es ist unsere Verantwortlichkeit als Muslime, als muslimische Gemeinschaft, unsere Stimmen zu erheben und dir Danke zu sagen. Die Muslimen bedanken sich bei dem Papst, so wie er ist. Rabbi Arthur Waskow ist ein Rabbi. in Amerika und er wird jetzt diese Tage eine Versammlung halten, denn jetzt ist bei den Juden wieder Yom Kippur, aber diesmal ist das Yom Kippur offen bei denen für alle, egal welche Glaubensrichtungen, jeder darf kommen. Und gleich danach, nach diesem Gottesdienst sozusagen, plant Rabbi Waskow mit anderen Leuten zu einer ökonomischen, multireligiösen Feier zu gehen, um den Papst zu ehren. Und diese Dinge kann man auch bei CNN in den Nachrichten lesen, machen mich sehr stark zum Denken. Wir sehen, was in der Welt momentan passiert. Wir sehen, dass momentan der Papst nach Kuba gereist ist, um dort Verhandlungen zu haben. Danach, nächste Woche, ist er in Amerika und spricht im Kongress. Danach bei der Vereinten Nationen. Danach bei dem Weltfamilientag in Philadelphia. Und wir sehen, was für eine Wirkung er hat. Vor allem, was angesprochen sein soll, ist der Klimawandel. Und bei Klimawandel sind alle mit dabei, denn Klimawandel ist wichtig. Denn wir wollen nicht nur für uns selber, dass wir eine gute Umwelt haben, wir wollen auch für unsere Zukunft, für Menschen, die dann nach uns leben, eine Erde haben, die bewohnbar ist. Und so springen alle auf diesen Zug mit. Der Punkt, den er beim Klimawandel sagt, der Papst sagt das, dass diesbezüglich, damit wir den Klimawandel auch stoppen können, wichtig ist, dass wir wieder zu Gott kommen und alle zusammen den Tag, den er bestimmt hat, auch feiern. Und das ist nicht der siebte Tag der Schöpfung, es ist der Sonntag. Und so macht er einen großen Wirbel darum und alle stimmen dem zu. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie bereiten wir uns vor? Wir sehen die Zeichen, die in der Welt passieren und die sollen uns alarmieren, zu denken, was ist meine Sache? Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und wir wollen zusammen das Wort Gottes öffnen und eine bestimmte Situation lesen, die uns gedanklich darauf einstimmen soll, sind wir vorbereitet auf Jesu Wiederkunft? Wenn nicht, sollten wir die Zeit nutzen. Lasst uns Hesekiel öffnen. Hesekiel Kapitel 8 und Kapitel 9. Der Zeit willen werden wir nur wenige Texte lesen. Wen es interessiert, kann er auch mehr lesen. Aber zur Zusammenfassung in Hesekiel 8 führt Gott Hesekiel, den Propheten, in eine Vision in den Tempel, wo Hesekiel viele verschiedene Sünden und Gräuel sieht, die das Volk Gottes, das sich zu Gott bekennt, begeht. Wir lesen ein paar davon. Am Anfang geht es um den Vorhof, was alles passiert. Dann in Vers 8, Kapitel 8, Vers 8 lesen wir: Da sprach er zu mir, Menschensohn, durchbrich doch die Wand. Als ich nun die Wand durchbrach, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und sieh die schlimmen Gräuel, die sie hier verüben. Da ging ich hinein und schaute und siehe, da waren allerlei Bildnisse von Gewürm und gräulichem Getier und allerlei Götzen des Hauses Israel ringsum an die Wand gezeichnet. Vom Ort her, wir befinden uns gerade im Heiligen, im Tempel. Und vor ihnen standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel, und mitten unter ihnen stand Jasania, der Sohn Schaffans, und jeder von ihnen hatte eine Räucherpfanne in seiner Hand, und der Duft einer Weihrauchswolke stieg auf. Da sprach er zu mir, Menschensohn, hast du gesehen, was die Ältesten des Hauses Israel im Finstern tun, jeder in seiner Bilderkammern? Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht, der Herr hat uns dieses Land verlassen. Hesekiel sieht eine Vision, wo die Menschen, die Ältesten im Heiligen, verschiedene Götzen haben. Anstatt Gott die Ehre zu geben, und obwohl sie, wir lesen hier die Räucherpfanne, das ist ein Sinnbild auch für Gebete, sie beten, aber trotzdem haben sie viele verschiedene Götzen, die sie nicht loslassen können.
Und sie sagen in Vers 12, der Herr sieht uns nicht. Wenn sie alleine sind, wenn sie vielleicht nicht in der Gemeinde sind, wo andere Menschen sind, dann benehmen sie sich so, als würde Gott sie nicht sehen. Kann es uns manchmal passieren, dass wenn wir alleine sind, ganz anders handeln, als wenn wir alle zusammen sind? Sie haben nicht diese Präsenz Gottes vor ihren Augen, dass sie erkennen, Gott ist überall. Gott kann man nicht ausweichen. Gott ist da. Ob ich ihn sehe, fühle oder nicht, er ist da. Aber sie haben dieses Gefühl verloren. Sie tun so, als wäre Gott nicht da. Und sie sagen auch, der Herr hat dieses Land verlassen. Sie sehen nicht, wie Gott wirkt, was Gott tut. Sie haben keine persönlichen Erfahrungen mit ihm, die sie im Leben stärken, sondern es ist so, als wäre alles vorher, wie es immer war. Wir leben unser Leben, Gott sieht uns nicht, er ist nicht da, er hat uns verlassen. Sie haben keine persönliche Erfahrung mit ihm tagtäglich. Und Gott sagt zu Ezekiel, du wirst noch größere Gräuel sehen, die sie begehen. Und wir lesen noch eine Sache in Vers 16 lesen wir. Ezekiel 8, Vers 16. Und er führte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn und siehe, am Eingang zum Tempel des Herrn zwischen der Halle und dem Altar waren etwa 25 Männer. Die kehrten dem Tempel des Herrn den Rücken, ihr Angesicht aber nach Osten, und sie warfen sich nach Osten anbetend vor der Sonne nieder. Da sprach er zu mir, hast du das gesehen, Menschensohn? Ist es dem Haus Juda zu wenig, die Gräuel zu tun, die sie hier verüben, dass sie auch das Land mit Frevel erfüllen und mich immer wieder zum Zorn reizen? Und siehe, sie halten grüne Zweige an ihrer Nase. Wir haben hier 25 Männer zwischen Halle und dem Altar im Vorhof. Und anstatt, dass sie sich in Richtung Westen begeben, denn in Richtung Westen war das Heilige und das Allerheiligste, da wo die Bundeslade, die 10 Gebote waren. Nein, sie drehen sich zum Osten hin, mit dem Rücken zu den 10 Geboten und beten den Aufgang der Sonne an. Es ist so weit gekommen, dass diese Menschen, die vorgeben, Gottes Gebote zu halten, eigentlich sie nicht halten, sondern in die andere Richtung gehen. Dass sie die Gebote missachten. Und bei all den Gräueln, die hier passieren, kommt dann in Vers 9 eine Aussage, die für uns wichtig ist. Eine symbolische Darstellung auch von dem, was auf uns wartet. Wir lesen von Vers 1 bis 6. Und er rief mit lauter Stimme in die Ohren und sprach, kommt herbei, ihr Aufseher über die Stadt, jeder nehme seine Zerstörungswaffe in die Hand. Und siehe, da kamen 6 Männer auf dem Weg von oben, vom oberen Tor her, das nach Norden schaut, und jeder hatte eine Waffe zum Zerschlagen in der Hand. In ihrer Mitte aber war ein Mann, der trug ein leinenes Gewand und hatte Schreibzeug an seiner Hüfte. Diese gingen hinein und stellten sich neben den ehernen Altar. Da erhob sich die Herrlichkeit des Gottes Israels vor dem Cherub, über dem sie gewesen waren, hin zur Schwelle des Hauses, und er rief dem Mann zu, der das leinene Gewand trug und das Schreibzeug an der Hüfte hatte. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Zu den anderen aber sprach er vor meinen Ohren, geht hinter ihm durch die Stadt und erwürgt. Euer Auge soll nicht verschonen und ihr dürft euch nicht erbarmen. Tötet, vernichtet greise junge Menge, Jungfrauen, Kinder und Frauen. Von denen aber, die das Zeichen tragen, rührt niemanden an. Und bei meinem Heiligtum sollt ihr anfangen. Da fingen sie aber bei den Ältesten an, die vor dem Tempel waren. Wir sehen hier symbolisch eine Darstellung von der Versiegelung. Und es gibt nur 2 Menschengruppen, die da sind. Die Menschen, die das Zeichen Gottes haben, wie wir hier gesehen haben, oder in Offenbarung lesen wir die Menschen, die das Mahlzeichen haben. Es gibt nur 2 Gruppen. Zu welcher Gruppe gehören wir? Denn die Gruppe, die das Zeichen Gottes hat, die haben verschiedene Attribute. Und die wollen wir uns genauer anschauen. In Zeugnisse Band 5 gibt es ein Kapitel, das heißt das Siegel Gottes. Und dort lesen wir ein paar Zitate. Der Befehl lautet: Gehe durch die Stadt Jerusalem und zeichne mit einem Zeichen an die Stirn die Leute, so dass seufzen und jammern über alle Gräuel, so darin geschehen. Diese Seufzenden und Weinenden hatten das Wort des Lebens hochgehalten. Sie hatten getadelt, Rat erteilt und gefleht. Einige, die Gott nicht geehrt hatten, bereuten und demütigten ihre Herzen vor ihm. Aber die Herrlichkeit des Herrn war von Israel gewichen. Obgleich viele von ihnen die Formen des Gottesdienstes beibehielten, fehlten doch die Kraft Gottes und seine Gegenwart. Zwei Gruppen. Die einen, die das Wort des Lebens hochhalten, die um die anderen Menschen bemüht sind, Rat erteilen, flehen, weinen. Und die andere Gruppe, die zwar die Formen des Gottesdienstes beibehalten, aber ihnen fehlen entschiedene Sachen. Ihnen fehlt die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die wir brauchen, um Sünden zu überwinden. Die Kraft Gottes, die in uns wirkt, dass wir so gesinnt sind wie Jesus und seine Gegenwart. Diese Menschen haben die Gegenwart Gottes vor ihren Augen verloren. Ihre gerechten Seelen werden durch die unheiligen Taten und Gespräche der Ungerechten Tag und Nacht gequält. Sie sind im reißenden Strom der Schlechtigkeit gegenüber machtlos. Und das bekümmert und alarmiert sie. Sie trauern vor Gott, weil sie sehen müssen, dass der Glaube gerade auch in den Heimen derjenigen verachtet wird, die großes Licht erhalten haben. Sie klagen und betrüben ihre Seelen, weil Stolz, Geiz, Selbstsucht und fast jede Art von Betrug in der Gemeinde zu finden sind. Der Geist Gottes, der zu Tadeln veranlasst, wird unter die Füße getreten, während Satans Diener triumphieren. Gott wird entehrt und die Wahrheit ihrer Wirkung beraubt. Wieder zwei Gruppen. Die einen sind machtlos und bekümmert und alarmiert, was in der Gemeinde vorgeht. Vor allem auch bei denen, die großes Licht erhalten haben. Sie klagen und sind betrübt, weil Stolz, Geiz, Selbstsucht und fast jede Art von Betrug bei den Gläubigen zu finden ist. Der Tag der Vergeltung Gottes steht unmittelbar bevor. Das Siegel Gottes wird nur solchen auf die Stirn gedrückt werden, die wegen der Gräuel, die im Lande geschehen, seufzen und weinen. Die Klasse, die weder über ihren eigenen geistlichen Niedergang betrübt ist, noch über die Sünden anderer trauert, wird das Siegel Gottes nicht erhalten. Die Frage, die wir uns stellen müssen, sind wir in dieser Gruppe? Wir sehen, dass viele Dinge nicht gut laufen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn Dinge auch in der Gemeinde nicht gut laufen? Bin ich einer von denen, die seufzen und weinen und betrübt sind über die Sünden und die Fehler der anderen? Oder bin ich einer, der sie anklagt, der gleich dem anderen davon redet, was der andere schlecht gemacht hat? Welche Kategorie befinde ich mich? Befinde ich mich in der Kategorie, wo ich die Menschen so sehr liebe und so um sie bete und weine und versuche, sie auf den richtigen Weg zu bringen? Oder fällt es mir einfach, indem ich anderen darüber berichte? Und ich denke, das ist ein Punkt, der sehr wichtig ist. Denn indem wir richtig vorgehen, entscheiden wir, ob der Geist Gottes in unseren Herzen wirkt oder nicht. Wir lesen in Schatzkammern, Band 2 auf Seite 343. Der Erfolg der Versammlung hängt von der Anwesenheit des Heiligen Geistes ab. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Um die Ausgießung des Geistes sollte jeder, der die Wahrheit lieb hat, beten. wie sehr sollten wir uns bemühen und beten, dass der Heilige Geist ausgeströmt wird. Aber das ist nicht alles. So viel an uns liegt, sollten wir alles wegräumen, was sein Wirken entgegensteht. Der Geist kann niemals ausgegossen werden, solange Meinungsverschiedenheiten und Bitterkeit gegeneinander unter den Gliedern der Gemeinde bestehen. Der Geist Gottes kann niemals ausgegossen werden, wenn Meinungsverschiedenheiten oder Bitterkeit unter den Gläubigen besteht. Neid, Eifersucht, Argwohn und üble Nachrede kommen von Satan und versperren wirkungsvoll den Einflüssen des Heiligen Geistes den Weg. Wir sehen Einflüsse, die den Weg des Heiligen Geistes versperren, dass er nicht an uns wirken kann. Und da ich ja keine deutsche Staatsbürgerschaft habe, muss ich natürlich nachschauen, was Argwohn bedeutet. Im Englischen war es für mich verständlich. Ich weiß jetzt nicht, ob im Deutschen für jeden von uns bewusst ist, was Argwohn bedeutet. Man hört es so oft, aber obwohl ich hier in die Schule gegangen bin, hier geboren bin, habe ich dieses Wort nicht so oft benutzt, eigentlich gar nicht. Weiß jemand von euch, was Argwohn bedeutet? Ja. Ein anderer Ausdruck für Argwohn, im Englischen heißt es Evil Surmising. Und das bedeutet Misstrauen oder Vorurteile gegen anderen überhaben. Und wie oft kann es passieren, dass vor allem wenn Dinge dann passieren, dass man Vorurteile gegen anderen und Misstrauen gegen anderen überhat? Hätte Jesus so viel Misstrauen uns gegenüber gehabt, der wäre nicht auf die Erde gekommen. Üble Nachrede, von anderen schlecht reden. Wie schnell kann es passieren, vielleicht auch in guten Absichten, dass wir Sachen weitertragen, die nicht gut sind? Nichts in der Welt ist Gott so teuer wie seine Gemeinde. Nichts hütet er mit einer solchen eifersüchtigen Sorgfalt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott liebt seine Gemeinde. Er hat sie ins Leben berufen. Deswegen sollten wir uns hüten, was wir über die Gemeinde sprechen. Er sagt hier, nichts beleidigt Gott so sehr wie eine Tat, durch die der Einfluss derer, die in seinem Dienst stehen, beeinträchtigt wird. Wir können Gott beleidigen, indem wir über die Menschen, die in seinem Dienst stehen, etwas schlecht erzählen, den Einfluss geringer machen. Das beleidigt Gott. Er wird jeden zur Rechenschaft ziehen, der Satan in seinem Werk der Kritik und der Entmutigung unterstützt. Wir müssen uns, liebe Geschwister, bewusst machen, was das für ein Übel ist, dass wir nicht in diese Falle treten. Denn oft, wenn schlimme Sachen passieren, sind wir als Menschen dazu geneigt, davon zu sprechen, uns auszutauschen. Aber Gottes Weg ist anders. Wir dürfen unsere Nöte, in Schatzkammerband 1, und Unannehmlichkeiten nicht in unsere Herzen eindringen und uns verdrießlich und unwillig machen lassen. Es gilt, Zank, böse Gedanken und Überreden zu verbannen, damit wir Gott nicht erzürnen. Mein Bruder, wenn du dein Herz Verleumdungen und bösen Argwohn öffnest, kann der Heilige Geist nicht in dir wohnen. Ich glaube, das ist deutlich in diesen Zitaten beschrieben. Wenn wir Vorurteile, Misstrauen gegen andere Menschen haben, Verleumdungen haben, dann kann der Heilige Geist nicht in unserem Herzen wohnen. Trachte nach der Fülle, die in Christus ist. Arbeite nach seiner Weise. Lass durch jeden Gedanken, jedes Wort und jede Tat Christus offenbar werden. Du brauchst jene tägliche Liebestaufe, die in den Tagen der Apostel alle zu einem Herzen und einer Seele zusammenschloss. Diese Liebe wird Leib, Seele und Geist gesunden lassen und gibt deine Seele mit einer Atmosphäre, die das geistliche Leben stärkt. Pflege Glauben, Hoffnung, Tatkraft und Liebe. Lass den Frieden Gottes in deinen Herzen regieren. Wir sollten uns hüten, mit diesen Themen Umgang zu haben. Wir sollten uns mit den wichtigen Themen Umgang haben, denn was wir anschauen, das verändert uns. In jeder Gemeinde sollte man ernst darauf bedacht sein, üble Nachrede und den Geist der Tadelsucht abzulegen. Sie gehören zu den Sünden, aus denen die größten Übel in der Gemeinde entstehen. Zu welchen Sünden gehört das? Zu den größten, die in der Gemeinde entstehen. Härte und Tadelsucht müssen als Werk Satans gerügt werden. Die Glieder der Gemeinde müssen zu gegenseitiger Liebe und zu gegenseitigem Vertrauen ermutigt und gestärkt werden. Mögen doch alle in der Furcht Gottes und aus Liebe zu ihren Brüdern ihre Ohren vor Klatscherei und Kritik verschließen. Verweist den Zuträger auf die Lehren des Wortes Gottes. Es gibt eine Möglichkeit, wenn Leute etwas sagen wollen. Wie sollen wir damit umgehen? Gebietet ihm, die Schrift zu gehorchen und mit seinen Klagen direkt zu dem gehen, der im Irrtum glaubt, den er im Irrtum glaubt. Ein gemeinsames Handeln solcher Art würde eine Fülle des Lichts in die Gemeinde bringen und eine Flut des Bösen die Tür verschließen. Dies würde Gott verherrlichen und viele Seelen retten. Und vor allem der letzte Satz hat mich zum Nachdenken gebracht. Diese Art und Weise würde viele Seelen retten. Wollen wir nicht, dass Menschen gerettet werden? Wenn uns jemand irgendwas vor die Ohren bringt, hast du dies oder jenes über den oder das gehört? Was sollte unsere erste Frage sein? Unsere erste Frage sollte lauten, hast du mit dieser Person persönlich drüber gesprochen? Denn die Bibel sagt uns ganz klar, wenn wir einen Fehler, irgendetwas sehen, sollen wir zu der Person direkt hingehen. Und wenn das nicht hilft, dann noch jemanden hinzuziehen. Denn das würde eine Fülle des Lichts in die Gemeinde bringen und eine Flut des Bösen die Tür verschließen. Keiner von uns wird je das Siegel Gottes erhalten, wenn unsere Charaktere noch Flecken oder Runzeln aufweisen. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann wird der Spätregen auf uns fallen, wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Es gibt eine Vorbereitung für uns selber. Wenn wir uns selber die Fragen stellen und Gott bitten, dass er uns unser Herz, unser Verstand, unsere Augen öffnet, damit wir erkennen, wie sieht es in meinem Herzen aus? In welcher Kategorie, in welcher Gruppe befinde ich mich? Befinde ich mich in der Gruppe der Ankläger oder befinde ich mich in der Gruppe, die Liebe zu den Menschen haben und weinen und flehen? Wir haben vorhin gelesen, dass der Heilige Geist nicht wirken kann, wenn solche Sachen drin sind, wenn wir solche Sachen durchführen. Und obwohl die Menschen in der Gemeinde sind und denken, dass alles richtig ist, gibt es ein Problem. Und das Problem ist Offenbarung 3, Vers 20 beschrieben. Wir kennen diesen Text, wo geschrieben steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wir müssen unsere Herzenstür auftun, aber manchmal gibt es Schwierigkeiten. Es steht geschrieben, ich sah, dass viele ihre Herzenstür allerlei Unrat aufgeheut haben. Im Englischen steht Rubbish. Man könnte das auch als Müll letztendlich besser übersetzen. Dass viel Müll vor der Herzenstür steht, sodass sie die Tür gar nicht mehr öffnen können. Sie versuchen, die Tür zu öffnen, aber es geht nicht, weil so viel Müll und Dreck sich angehäuft hat, dass wir unsere Herzenstür gar nicht aufmachen können. Einige haben Schwierigkeiten zwischen sich und ihren Brüdern aus dem Weg zu räumen. Andere haben üble Gewohnheiten und Habsucht abzulegen, bevor sie die Tür öffnen können. Und im Englischen, was hier mit üble Gewohnheiten drinsteht, kann man auch mit üble Charaktereigenschaften übersetzen. Ist eigentlich besser übersetzt. Da steht evil temper. All das muss abgelegt werden. Manche Herzenstür ist auch durch den Geist der Welt verriegelt. All dieser Unrat aber muss erst beiseite geschafft werden, ehe wir die Tür öffnen können, um Christus in unserem Herzen willkommen zu heißen. Es gibt eine Aufgabe, die wir zu erledigen haben. damit Jesus völlig in unserem Herzen wohnen kann. All dieser Müll muss entfernt werden. Natürlich nicht von uns selber, wir können das nicht. In allen Dingen brauchen wir Christi Hilfe. Aber damit Christus in uns völlig Raum gewinnt, in mir Raum gewinnt, muss ich das ablegen. Ist man vom eigenen Ich leer geworden, ist jeder falsche Gott aus der Seele vertrieben, dann strömt der Geist Christi hinein. Der Betreffende hat den Glauben, der die Seele von aller Unreinigkeit befreit. Er ist im Einverständnis mit dem Geiste und achtet auf dessen Regungen. Er hegt kein Vertrauen zu sich selbst. Christus ist ihm alles in allem. Er nimmt in Sanftmut die sich ihm neu entfaltenden Wahrheiten auf und gibt Gott die Ehre, indem er fragt: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Wir als Menschen haben ein Problem und das ist unser Ich. Und wie oft haben wir auch dieses Beispiel gehört, dass wer sitzt am Steuer unseres Lebens? Bin ich der Co-Pilot oder bin ich der Pilot? Und wir kennen dieses Beispiel. Und die Bibel macht es klar, wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Wir können nicht unserem eigenen Ich dienen und Gott gleichzeitig. Es kann nur einen Herrscher geben. Und wie wichtig ist es, dass wir unser Ich besiegen? Paulus sagt es immer wieder, ich sterbe täglich. Unser Ich muss leer werden, wie wir gelesen haben. Einige fühlen das Bedürfnis der Versöhnung und mit der Anerkennung ihrer Not und dem Wunsch nach Veränderung des Herzens beginnt ein Kampf. Ihren eigenen Willen und vielleicht die gehegten Gegenstände ihrer Zuneigung oder Pläne aufzugeben, erfordert Anstrengung. Ja, es erfordert große Anstrengung, unsere eigenen Wünsche, unsere Ziele aufzugeben. Davor schrecken viele zurück. Sie zögern und machen einen Rückzieher. Aber dieser Kampf muss von jedem Herzen ausgefochten werden, das wahrhaft bekehrt ist. Auch in der Lektion haben wir über den Kampf im Glauben geredet. Und Kampf bedeutet Anstrengung. Wir haben gegen Versuchungen von außen und innen anzukämpfen. Wir müssen den Sieg über das eigene Ich erlangen und sündhafte Neigungen und Begierden kreuzigen. Dann beginnt die Vereinigung der Seele mit Christo. Wenn wir den Sieg über das eigene Ich erlangt haben, dann kann auch die Vereinigung mit Christi richtig beginnen. Gleich wie der trockene und scheinbar leblose Zweig den lebenden Baum eingetropft wird, so müssen wir zu lebendigen Reben am wahren Weinstock werden. Die Frucht, die Christus brachte, wird auch in allen seinen Nachfolgern erscheinen. Nachdem diese Vereinigung stattgefunden hat, kann sie nur durch fortwährendes, ernstes, sorgfältiges Bemühen beibehalten werden. Christus wendet seine Macht an, diese heilige Verbindung zu unterhalten und zu schützen. Aber der abhängige, hilflose Sünder muss durch unermüdliche Kraftanstrengung das Seine tun, sonst wird er durch Satans grausame, verschlagene Macht von Christo getrennt. Wichtig ist nicht nur zu erkennen, wie sehr wir diese Verbindung brauchen, wie sehr wir unser Ich entleeren müssen. Was wir auch verstehen müssen ist, dann haben wir nicht alles überwunden. Dieser Kampf geht weiter. Nur durch sorgfältiges Bemühen können wir diese Verbindung beibehalten. Jesus hat gesagt, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir müssen unsere Sinne schulen und wachen, was wir tun, was wir nicht tun. Wir müssen beten und die Verbindung mit Gott beibehalten, damit er in uns wohnt, damit er den Kampf auslebt. Sind wir als Gottes heiliges Volk so unempfänglich für seine überwältigende Liebe? Dass wir getauft sind, dass unsere Namen in einer Gemeindeliste stehen oder dass wir für die biblische Wahrheit eintreten, muss noch nicht bedeuten, dass wir wirklich erlöst sind. Erlösung hat es mit einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus und der Umwandlung des Herzens zu tun. Das ist für uns nichts Neues. In die Gemeinde gehen bedeutet nicht, dass wir errettet sind. Was wir brauchen, ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Und wie erkennt man Erlöste? Erlöste erkennt man an ihrem Glauben, ihrer Liebe, ihrer Geduld und an ihrer Hoffnung. Wenn jemand mit Christus verbunden ist, kann das in seiner Umgebung nicht verborgen bleiben, denn er fühlt sich für alle verantwortlich. Erlöste sind keine Einzelgänger, die unabhängig von allen anderen ihren Weg suchen oder sich nur dort einsetzen, wo sie sich Erfolg erhoffen. Jeder bewahrt sich den Blick für das Ganze und setzt sein Können dementsprechend ein. Und das geschieht nicht aus Eigenliebe oder Selbstsucht, sondern um der Sache Gottes und um der Wahrheit willen. Erlöste sieht man. Sie können nicht verborgen bleiben. Sie arbeiten, wie Jesus gesagt hat, durch den Apostel Paulus als ein Glied, also als ein Körper, viele verschiedene Glieder, ein Körper zusammen, keine Einzelgänger, alle zusammen. Der eine sucht das Beste für den anderen, nicht für sich selbst. Daraus ergeben sich einige wichtige Fragen. Sind in meinem Herzen immer noch Neid und Eifersucht zu Hause? Wenn das der Fall ist, kann Christus nicht in mir wohnen. Liebe ich Gottes Gesetz? Wohnt die Liebe Christi in meinem Herzen? Wenn wir uns untereinander so lieben, wie Christus uns geliebt hat, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn jeder seinen Nächsten wie sich selbst liebt, gibt es keinen Kampf um die Vorherrschaft oder um den ersten Platz. Möge Gott uns allen diese Gesinnung schenken. Wie wir merken, ob wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir uns so untereinander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Wenn wir so uns untereinander lieben, wie Christus uns geliebt hat, dann werden wir weinen und seufzen um die Gräuel, die in der Gemeinde passieren. Dann werden wir flehen und beten für diejenigen, die wir sehen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und das ist etwas, was wir alle brauchen, was ich persönlich brauche. Und meine Lieben, um diese Erfahrung zu erlangen, die können wir nicht nur heute auf morgen erlangen. Weiter steht es geschrieben, dass Mut, Seelenstärke, Glaube und unbedingtes Vertrauen in Gottes Rettermacht überkommen uns nicht in einem Augenblick. Diese himmlischen Gnadengüter werden nur durch die Erfahrung von Jahren erworben. Meine Lieben, wir brauchen diese Dinge. Wir brauchen Glaube. Wir brauchen unbedingtes Gottvertrauen in seine Rettermacht, Seelenstärke. Und wenn wir glauben, dass Jesus bald kommt, dann ist es jetzt an der Zeit, und alles dafür einzusetzen. Jetzt ist es Zeit, wirklich, wenn wir in der Endrunde sind, wenn wir in der finalen Runde sind. Ich habe schon einigen erzählt, meine eigene Erfahrung, als ich Jugendlicher war. Ich habe mich angemeldet bei solchen Wettkämpfen für einen, ich weiß nicht, ob es 1000 oder 1500 Meter Lauf. Ich hatte nicht so viel geübt. Aber es kam zu dem Tag, wo die Spiele begannen. Und ich fing an zu laufen. Und nach der ersten Runde befand ich mich im gesicherten Mittelfeld. Sechster Platz. Was ist sechster Platz? Gar nichts. Man darf nicht mal aufs Treppchen hochsteigen. Und so lief ich und lief ich, und es kam die letzte Runde. Die letzte Runde, wo es darum geht, bin ich auf dem Siegertreppchen oder nicht. Und ich dachte mir, ich muss jetzt alles geben. Ich muss jetzt meine ganze Kraft zusammentun. Ich muss meine Zähne zusammenbeißen, obwohl ich gar nicht mehr kann. Obwohl die anderen Vorsprung haben. Jetzt muss ich alles geben. Und ich biss meine Zähne zusammen und gab Gas. Und lief. Und lief. Und lief. Von sechster Platz wurde fünfter Platz. Von vierter Platz wurde vierter Platz. Von vierter Platz wurde dritter Platz. Dann passierte etwas, was ich nicht erwartet hätte. Der Ansager von oben, der das Rennen beobachtete, lenkte dann die ganze Aufmerksamkeit auf wen? Auf mich. Und er schrie von oben, und die Nummer so und so überholt alle und so weiter und so fort, sodass der auf Platz 1 und auf Platz 2 sich umgedreht hatten und gesehen haben, der will uns gleich überholen. Und sie haben auch aufs Gas gedrückt. Sie haben die Zügel angezogen. Und ich habe es nicht geschafft, sie zu überholen. Soweit ich mich erinnern kann, bin ich dann Dritter geworden. Aber ich bin Dritter geworden. Unter den Siegern. Meine Lieben, wir befinden uns in dieser letzten Runde. Und wir müssen jetzt unsere Zähne zusammenbeißen und uns auf das Wichtige konzentrieren. Wir müssen vorangehen. Wir lesen hier die Erfahrung von Leuten, die Märtyrer für Gott waren. Wir lesen hier, diese himmlischen Gnadengüter werden nur durch die Erfahrung von Jahren erworben. Durch ein Leben heiligen Bemühens und standhafter Anhänglichkeit an das Rechte haben die Kinder Gottes ihr Geschick besiegelt. Von zahllosen Versuchungen umgeben, wussten sie, dass sie standhaft widerstehen müssen oder besiegt würden. Ihnen war bewusst, dass sie eine große Aufgabe zu bewältigen hätten und dass sie zu irgendeiner Stunde aus dem Kampf abberufen werden könnten. Und sollten sie ihr Leben beschließen, ohne ihr Werk vollendet zu haben, dann würde das ewigen Verlust für sie bedeuten. Begierig nahmen sie das Licht vom Himmel an, wie es die ersten Jünger von den Lippen Jesu erhalten hatten. Wenn jene ersten Christen in die Berge und Wüsten verbannt worden waren, wenn man sie in Kerkern vor Hunger, Kälte, Folterung hatte sterben lassen, wenn das Märtyrium als der einzige Weg aus ihrer Qual erschien, dann freuten sie sich doch, dass sie für wert gehalten waren, für Christum zu leiden, der für sie gekreuzigt worden war. Ihr würdiges Beispiel wird für das Volk Gottes, über das eine Zeit nie dagewesener Trübsal kommen soll, Trost und Ermutigung sein. Wir können aus den Personen, die schon so viel erlebt haben, auch Trost und Ermutigung finden. Wir können erleben, wie diese Menschen auch eine Verbindung mit Gott hatten, eine Verbindung, die sie dahin geführt hat, dass sie Jesus näher kommen, dass sie Überwinder werden. Erst kürzlich habe ich eine Geschichte gehört, die ein älterer Geschichtsschreiber beschrieben hat, die bei den ersten Christen passiert ist. Es ging darum, dass eine Gruppe römischer Soldaten sich bekehrt hat zu Christus Jesus. Und sie waren stationiert im Winter, ich weiß nicht mehr an welchem Ort, aber es war sehr kalt und sehr viel Schnee. Und der Kommandeur hat mitbekommen, dass sie Christen sind. Und er ging hin zu diesen 40 Männern, die dort waren, und teilte ihnen mit, wenn ihr weiterhin leben wollt, müsst ihr euch von Jesus abwenden. Ihr müsst Nein sagen zu eurem Heiland. Aber diese Männer haben erfahren, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen. Was es bedeutet, dass er in ihnen lebt. Und sie sagten, nein, wir werden nicht davon absagen. Der Kommandeur ließ ihnen die Kleidung ausziehen im Winter. Sie waren nackt da. Er stellte sie auf die Eisfläche hin. Und so standen sie still da. Und der Kommandeur wartete, bis sie ihrem Glauben absagten. Am Anfang, ihr kennt bestimmt das Gefühl, wenn es kalt ist, wenn man manchmal auch nicht Sachen hat zum Anziehen. Aber am Anfang ist es ein stechender Schmerz. Es ist schwierig, damit umzugehen. Aber desto länger man wartet, geht der Schmerz über in Schläfrigkeit. Man will nur schlafen. Man merkt fast gar nicht, weil die Füße bemerkt man gar nicht mehr. Aber keiner wollte von ihnen absagen. Dann brachte der Kommandeur etwas sehr Intrigantes auf den Spiel. Er ließ von den anderen Soldaten eine heiße Wanne bringen mit heißem Wasser drinnen. Und die stellte er neben ihnen. Die Verlockung war so groß. Auf der einen Seite Kälte. Auf der anderen Seite nur ein Schritt sozusagen. Und man kann ins heiße Wasser Erleichterung finden. Sie ermutigen sich gegenseitig, standhaft zu bleiben. Aber eine Person hielt es nicht mehr aus. Sie ging hin und sagte sich, Jesus wird es schon verstehen. Und sagte ab und ging ins heiße Wasser und fand Erleichterung für diesen Augenblick. Aber als das einer der Soldaten von der anderen Gruppe sah, wie die anderen standhaft blieben, wie sie durchhielten und sich gegenseitig ermutigten, da zog er selber seine Kleidung aus und nahm den Platz ein, den der eine letztendlich aufgegeben hat. Und so waren es wieder 40. sie haben nichts, wie Paulus es sagt, sie haben alles für Dreck erhalten. Aber nur eins war für sie wichtig, und das war Jesus Christus. Wir müssen jetzt alles daran setzen, uns und unsere Kinder von der Welt unbefleckt zu erhalten. Jetzt müssen wir die Kleider unseres Charakters waschen und sie im Blute des Lammes weiß machen. Jetzt müssen wir Stolz, Leidenschaft und geistliche Trägheit überwinden. Jetzt müssen wir erwachen und entschiedene Anstrengungen zur Formung eines ebenmäßigen Charakters machen. Heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstockt eure Herzen nicht, steht es in Hebräer geschrieben. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo wir in der Endrunde sind. Jetzt ist die Zeit, wo wir alles daran legen müssen, sogar unsere Prioritäten vielleicht neu zu legen, das Wichtige von dem Wichtigsten zu unterscheiden, damit wir die Zeit auskosten, damit wir vorbereitet sind, damit wir Liebe Gottes in unserem Herzen haben, dass wir uns so verhalten, wie Jesus sich verhielt. Wie die Bibel sagt, wir sollen so gesinnt sein, wie Jesus Christus gesinnt war. Und wir sollten alle an einem Strang ziehen, dieses Ideal, dieses Ziel zu erreichen, indem wir uns gegenseitig unterstützen, erbauen und Ratschläge geben, wie wir das erreichen können. Liebe Geschwister, möge uns Gott dabei helfen, dass wir wirklich die Zeit nutzen, dass wir die Zeit auskosten, die uns noch Gott gegeben hat. Wir wissen nicht, wie lange es noch dauert. Erst vorgestern gab es in Amerika am Donnerstag die Entscheidung, ob die Leitzinsen erhöht werden. Wären sie erhöht worden, sie sind nicht erhöht worden, wäre es fatale Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft, wo viele Länder zusammenbrechen würden. Und das war auch der Grund, was sie gesagt haben, warum sie es jetzt nicht gemacht haben. Aber sie können die Leitzinsen nicht immer auf Null halten. Und die nächste Sitzung ist schon im Oktober und dann im Dezember, wo sie darüber denken, das zu erhöhen. Wir sehen, wie alles sich anhäuft, dass die Welt zu Ende geht. Die Zeichen sind klar. Und möge uns Gott dabei helfen, dass wir jetzt die Prioritäten neu setzen, dass wir jetzt an ihm festhalten, dass er in uns wohnt. Alle Sachen, die uns von ihm trennen, alle die Dinge, die verhindern, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt, sei es Argwohn, üble Nachrede, Stolz, all das abzulegen, den guten Kampf des Christen zu kämpfen, damit, wenn Jesus kommt, er auch zu uns sagen kann, du treuer Knecht. Möge uns Gott dabei helfen. Amen.